Wer kann segeln ohne Wind, haben wir jetzt gerade gehört. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch kann mir sagen, was steht auf dem Rand eines Fünflieber? Ich höre ein paar Küscheln. Marlene, willst du es sagen? Dominus providebit, genau. Das ist Lateinisch. Jetzt sollte man noch wissen, was es heisst. Also, es heisst übersetzt, Gott wird vorsorgen. Gott wird vorsorgen. Das wollte ich eigentlich sagen, es ist nicht das Geld, das dir schlussendlich dich wird versorgen, sondern Gott. Er kennt deine Zukunft. Er weiß, was du brauchst. Er hat es für dich parat. Kennt ihr echt das? Manchmal nimmt man sich etwas vor. Zum Beispiel ein altes Verhaltensmuster zu ändern. Vielleicht eben gerade das Vertrauen zu Gott. Man nimmt sich vor, neu wieder an Gottes Wort zu glauben, weil man eigentlich weiss, er ist ein treuer Gott. Und man weiss eigentlich, wenn man mit ihm unterwegs ist, er ist der Versorger. Und dann ist man vielleicht feiglich einen guten Moment so unterwegs und kann vertrauen. Und plötzlich ohne Vorwarnung gehst du wieder in das alte Muster zurück und fängst wieder an zu zweifeln. Gerade so ist es dem Volk von Gott gegangen zur Zeit von Nehemia, und zwar im letzten Kapitel von diesem Buch. Bei der letzten Nehemia-Predigt haben wir Kapitel 8 und 9 zusammen angeschaut. Das war am Betttag und gerade passend dazu ist es eben darum gegangen, dass das Volk Gottes neu wieder vertrauen wollte. Sie sind vor Gott gekommen und haben ihm alles hergelegt, was er letztens schief gelaufen ist, was sie an ihm zweifelt oder was sie ihn vergessen haben. Biblisch sagt man dem, sie haben Buße da. Das ist so ein alter Ausdruck. Aber eigentlich heisst es, jemand tut sich neu wieder auf Gott ausrichten. Lässt sich die Schuld von ihm noch vergeben. Geht auf einen neuen Weg und will das alte Verhaltensmuster daran hergeben. Im Nehemia 10 hat das Volk, das ganze Volk, Gott gegenüber versprochen, sie wollen sein Wort ernst nehmen. Und das sind sie ganz konkret geworden. Sie haben nämlich gesagt, wir wollen das wichtig nehmen, was dir auch wichtig ist. Und zwar gerade im Alltag. Wörtlich haben sie versprochen, wir wollen zum Beispiel nicht so wie die anderen Völker den Sabbat brechen. Heute würde man sagen, die Sonntagsruhe. Das steht in Nehemia 10, 32. Und voller Elan haben sie Gott gegenüber versprochen, wir wollen dir den Zehnten wieder in den Tempel bringen, so wie du es von uns mal verlangt hast, den Zehnten von unserer Ernte. Nehemia 10, 38. Im vollen Vertrauen sind sie vorwärts gegangen, weil sie gewusst, Gott wird auch seinerseits sein Wort halten. Und er wird ihnen alles geben, was sie nötig haben. Und so ist der Nehemia ans Ende von seinem Auftrag gekommen. Die, die jetzt vielleicht nicht dabei waren bei dem letzten Mal, der Nehemia war am persischen Hof, ganz weit weg von seinem Heimatland eigentlich. Und Gott hat ihn zurückgerufen und gesagt, Nehemia, ich will dir einen speziellen Auftrag geben. Am persischen Hof bist du der Mundschenk. Du tust also für einen König vorher den Wein probieren. Jetzt aber habe ich ganz etwas anderes mit dir vor. Etwas, was du nie hättest vorstellen können. Ich weiss, Nehemia, du hast noch nie eine Mauer gebaut, du bist kein Maurer. Aber du wirst es machen und ich werde dich dazu befähigen. Und so ist Nehemia zurück in sein Heimatland, zu seinem Volk und hat ihnen geholfen, die kaputte Stadtmauer wieder aufzubauen. Jetzt war die aufgebaut. Das Volk hat wieder Ruhe gehabt und sie wollten mit Gott leben. Und jetzt konnte Nehemia zurück an den persischen Hof. Er hat doch eben dem persischen König versprochen gehabt, er komme dann nach dem Wiederaufbau zurück. Mittlerweile sind 12 Jahre vergangen. Nämlich die Jahre 445 bis 433 vor Christus. 12 Jahre lang war er dort, hat geholfen aufbauen und war Statthalter von Jerusalem. Jetzt wieder zurück am persischen Hof als Mundschenk. Alles war wieder gleich wie vor 12 Jahren. Hat er immer wieder zurück an Jerusalem gedacht. An seine Leute, an sein Volk. Wie hat er sich doch mit ihnen verbunden gefühlt? Nach einer unbestimmten Zeit hat es dann gelustet, wieder mal einen Besuch zu machen zu Jerusalem. Und darum springen wir jetzt zum letzten Kapitel vom Buch, nämlich Kapitel 13. Dort gehen wir lesen, was der Nehemia am Schluss von seinen Aufzeichnungen von seinem Tagebuch aufgeschrieben hat. Als er zurückkam, in diese Stadt hat er alles aufgeschrieben, was er gesehen hat. Und was er dort gesehen hat, hat ihn sehr beschäftigt. Das Volk ist nämlich wieder in die alten Muster zurückgekehrt. Hier und da haben sie faule Kompromisse gemacht. Und jetzt schreibt er gerade auf, in welchen Bereichen dass er das sehen konnte. Drei Bereiche hat er beobachtet, aber wir schauen uns nur zwei davon an. Und welche sind das? Den Sabbat haben sie nicht mehr gehalten und den Zehnteil haben sie auch nicht mehr Gott abgeben. Und jetzt lesen wir gerade miteinander die Verse 15 und 16. Ihr seht sie vorne eingeblendet. Zu dieser Zeit sah ich in Juda einige, die am Sabbat in der Kälte Weintrauben auspressten. Andere fuhren Getreide vom Feld ein, beluden ihre Esel damit und brachten es zusammen mit Wein, Trauben, Feigen und anderen Lebensmitteln am Sabbat nach Jerusalem. Nachdrücklich warnte ich sie davor, ihre Waren zum Kauf anzubieten. Es wohnten auch einige Türer in Jerusalem. Selbst am Sabbat verkauften sie an die Judäer Fische und andere Waren, die sie nach Jerusalem gebracht hatten. Nehemia hat in seinem Tagebuch aufgeschrieben, einige Leute gesehen, die gearbeitet haben. Trauben auspresst, Getreide und Früchte eingeholt, auf die Esel geladen und in die Stadt gebracht, wo sie sie verkauft haben. Was ist denn an dem verkehrt? Ist doch gut, wenn das Volk arbeitet. Ein Wort fällt auf. Sabbat. Die Nehemia sagt, am Sabbat habe ich das beobachtet. Was heisst denn Sabbat eigentlich? Wir begegnen am Sabbat in den 10 Geboten. 2. Mose 20 zum Beispiel, lesen wir davon. Es ist das 4. Gebot. Und der kann man lesen. Gott sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Und weiters, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht den Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das hebräische Wort Shabbat, wir sagen ihm heute eben Sabbat, bedeutet aufhören, von etwas ausruhen. Und weil Gott am 7. Tag hat ausgeruht von seinen Werken von Schöpfung, sollen auch sie das machen, als sein Volk. Jeden 7 Tage, also einischer Woche, sollen sie von ihrer Arbeit ausruhen. Das soll ein Erkennungszeichen sein für das Volk, für das sie zu Gott gehören. Und der Sabbattag soll ein freudiger Tag sein, steht dort. Durch Jesaja hat Gott gesagt, achtet den Sabbat als einen Tag, der mir geweiht ist. An dem wir keine Geschäfte abschliessen. Es sollen 4 Tage für euch sein, auf denen ihr euch freut. Und Gott verspricht durch Jesaja, wenn ihr das probiert einzuhalten, so wird ich euch segnen. Und es wird euch gut gehen. Mein Wort gilt, sagt er da noch. Jesaja 58 kann man das lesen. Der Tag ist Gott geweiht. Das Volk Gottes ist darum an diesem Tag jeweils zusammengekommen zum Gottesdienst. Der Psalm 92 ist zum Beispiel ein Lied, das man für einen Sabbattag extra hat geschrieben, das man dann gesungen hat miteinander, das man Gott hat gelobt, in seinem Wort hat gelesen. Ein Tag, wo man sich nicht von anderen Sachen ablenken lässt. Können wir uns das vorstellen? Ein Tag, wo du siehst, Herr, heute bist du an erster Stelle. Was wollen wir zusammen machen? Wie könnte denn so ein Tag aussehen? Gott seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Ja, wenn wir denken, wie gross, wie mächtig, wie gewaltig und heilig unser Gott ist, dass wir ihm unser Leben zu verdanken haben, steht es ihm doch allemal zu sagen, einen Tag in der Woche schenk mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Komm, wir wollen Gemeinschaft haben. Komm, wir wollen mehr als einmal in der Woche ein Notgebet. Herr, hilf mir, das Portemonnaie wieder finden. Amen. Ich will mehr. Ich will Gemeinschaft mit dir. Und dann sagt er da noch, und es wird dir gut gehen. Du wirst alles haben, was du brauchst. Und noch viel mehr. Ich will dich dafür segnen. Und das hat er gesehen, weil er da schon gewusst hat, im Herzen von uns Menschen wird es rumoren. Und es werden sich Gedanken bilden, wie zum Beispiel, ja, yeah. Wenn ich an einem Tag nicht arbeite, verliere ich Geld. Das Volk Gottes hat sich immer wieder gedacht, wenn ich einen Tag weniger Lebensmittel und Waren verkaufen kann, als alle anderen Völker ringsherum, dann mache ich auch einen schlechten. Und immer wieder hat sie sich darum gelustet, den Sabbattag nicht zu halten. Immer wieder haben sie zweifelt, ob der Gott wirklich sie genug täte, segnen und versorgen, dass sie trotz allem nicht weniger hätten als die anderen. Und oft hat er Zweifel gewonnen. Die Predigreihe über das Buch Nehemia mitverfolgt haben, wissen jetzt ein bisschen um die Geschichte von diesem Volk. Das hat ja auf tragische Art und Weise aus dem eigenen Land raus müssen. Die Babylonier haben sie überfallen und verschleppt, weil sie Gott vergessen haben. Aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Er hat sie unter wundersamen Umständen wieder zurück ins Land gebracht, hat sie befreit, hat ihnen Männer und sicher auch Frauen mit besonderer Tatkraft geschenkt, wie der Esra und der Nehemia, die ihnen geholfen haben, wieder aufzubauen. Und beim letzten Mal haben wir gehört, die Stadtmauer ist fertig. Sie haben Gott können danken, sich neu ausrichten. Und jetzt sind sie zurückgekehrt in das alte Muster. In gewissen Bereichen waren sie Gott sicher gehorsam. Aber beim Sabbat, da konnten sie Kompromiss machen. Ich glaube, als Nehemia das gesehen hat, hat er seinen Augen auch fast nicht getraut. Und er hat, so wie wir ihn schon kennen, nicht lange Federlesis gemacht. Wir lesen die Verse 17 und 18 miteinander. Da stellte ich die einflussreichen Männer von Juda zur Rede. Warum ladet ihr solche Schuld auf euch und achtet den Sabbat nicht als Ruhetag? Haben eure Vorfahren nicht genauso gehandelt? Darum hat unser Gott so viel Unheil über uns und unsere Stadt gebracht. Und jetzt fordert ihr erst recht seinen Zorn heraus, indem ihr den Sabbat missachtet. Wir lesen noch gerade weiter, Verse 19 bis 20. Ich ordnete an, die Tore von Jerusalem am Abend vor dem Sabbat zu schließen, sobald die Dämmerung hereinbrach, und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Einige Männer stellte ich an den Toren auf. Sie sollten darauf achten, dass am Sabbat keine Waren mehr nach Jerusalem gelangten. Da blieben die Kaufleute und Händler mehrmals in der Nacht zum Sabbat vor der Stadt und boten ihre Waren an. Der Nehemia hat die Männer zur Rede gestellt, die Obersten von Jerusalem. Aber er hat nicht einmal auf ihre Reaktion gewartet. Er hat gerade gehandelt. Und offenbar hat man den Nehemia noch kennt in der Öffentlichkeit. Aus seiner Zeit als Stadthalter. Er hatte immer noch grosse Autorität. Und jetzt hat er angeordnet. Jetzt schließen wir halt die Tore während dem Sabbat. Damit unser Volk nicht mehr in die Versuchung kommen, an diesem Tag raus zu den Feldern zu arbeiten und ihre Ware verkaufen. Und das war ihm so wichtig, dass das Volk Gott gegenüber gehorchen kann und dass sie gesegnet werden. Weil er es so gerne hatte, hat er kurzerhand gerade seine eigenen Männer für das zur Verfügung gestellt. Und die hält ab jetzt wach am Tor. Natürlich waren die Bewohner von Jerusalem während dem Sabbat ja nicht eingesperrt. Sie waren frei, konnten die Stadt verlassen. Aber keine Händler sollen mehr einkommen oder raus mit ihrer Ware. Und was ist jetzt passiert? So sind jetzt die ausländischen Händler halt vor dem Tor geblieben und haben dort ihre Ware angeboten. Aber auch dort hat Nehemia eingegriffen. Wir lesen die Verse 21 bis 22. Ich warnte sie. Warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht das noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, sich zu reinigen und die Stadttore zu bewachen, damit der Sabbat nicht wieder verletzt würde. Denke daran, mein Gott, wie ich mich für dich eingesetzt habe. Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos. Der Nehemia war als ein Mann von den Taten bekannt. Und so hat das gewirkt, was er gesagt hat. Und von da an ist im Sabbat nicht mehr verkauft worden. Aber warum haben nicht einmal die ausländischen Kaufleute am Sabbat dürfen verkaufen? Weil Gott hat gesagt, du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Es war ein Schutz für das Volk, damit sie nicht wieder verführt werden. Und als permanente Lösung hat Nehemia jetzt die Leviten eingesetzt, zum Wachen beim Stadttor. Die Leviten sind Nachkommen vom Stamm Levi, die mal von Gott sind ausgesondert worden, für ganz ihm zu dienen beim Tempel. Und so gehören jetzt also die Stadttore in ihre Verantwortung. Es geht nicht nur um die Heiligkeit beim Tempel, sondern um die ganze Stadt. Der Nehemia war da ein strenger Mann, oder nicht? Muss man das so stur wirklich sein? Jetzt müssen wir den Hintergrund beachten. Es geht um einen Grundsatz. Kann und wird Gott mehr versorgen? Oder wird er es nicht? Wie hast du das in deinem Leben? Hast du dich mal entschieden, zu Gott zu gehören? Zu seiner Familie? Hast du seinen Sohn Jesus Christus angenommen als persönlichen Retter? Wo du all deine Verfehlungen kannst auf seine Schultern legen und er versöhnt dich mit Gott. Hast du schon mal Gott gegenüber gesagt, ja, ich will zu dir gehören? Wenn das so ist, so hat Gott auch seinerseits ja zu dir gesagt. Und musst nicht mehr zweifeln. Es steht im Johannes 1,12, die ihn, das heisst Jesus Christus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist ein Versprechen von Gott an dich. Wer meinen Sohn Jesus annimmt, dem gebe ich das Recht, zu meiner Familie zu gehören. Auf Gang, du darfst die Sohn oder Tochter von Gott nennen. Und wir haben einen treuen Gott. Gott versorgt seine Leute. Auch heute noch. Wer die Bibel liest, wird immer wieder über Stellen stossen, in denen Gott als der Versorger genannt wird. Einer von seinen Namen lautet sogar Jahwe Jireh. Das heisst, der Herr ist mein Versorger. Und Jesus hat erklärt, stellt Gott an erster Stelle in eurem Leben. Er soll euch das wichtigste Anliegen sein. Euch soll wichtig sein, was ihm wichtig ist. Und er wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Wenn wir ehrlich sind, und dann muss ich auch ehrlich zu mir selber sein, haben wir doch in unserem Leben eine ganze Reihe von wichtigen Anliegen, die bei uns ganz vorne stehen. Wir müssen Miete zahlen, Familie versorgen, Strom und Gas werden teuer. Arbeitsplatz, Erziehung der Kinder, Gesundheit und so vieles mehr. Und so hat es jedes von uns seine ganz eigene Prioritätenliste. Wir machen alles Mögliche zu unseren wichtigsten Anliegen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann kommt noch Gott. Wenn wir dann nicht zu müde sind und wenn es dann den Kalender noch hergibt. Das ist bei mir manchmal auch so. Und manchmal, nach ein paar Tagen, ist es wie wenn ich dort erwache und merke, was habe ich jetzt die letzten paar Tage gemacht? Wo bin ich gewesen mit meinen Gedanken? Warum habe ich nicht dieses oder eines mit Gott abgesprochen? Wieso haben andere Sachen so schnell auf meiner Liste Gott können verdrängen? Und ich muss regelmässig mich bei Gott entschuldigen und um Vergebung bitten. Ja, was hat das Gebot vom Sabbattag, vom Ruhetag für uns heute noch für eine Bedeutung? Immerhin ist es eines der 10 Gebote. Und dahinter steht unter anderem der Gedanke, dass wir einen Teil von unserer Zeit Gott schenken. Festes Vertrauen, dass uns nichts wird entgleiten, wenn wir mal einen Tag lang oder einen halben Tag alles andere einfach auf die Seite schieben. Dass wir nie zu spät kommen. Oder dass wir nichts Wichtiges vergessen, wenn wir es mal für eine Zeit ruhen lassen. Für die Leute dann zumal war das ganz ein präsenter Gedanke. Ein Tag keine Ware verkaufen, hat für sie einen grossen Unterschied machen können. Für uns heute ist das vielleicht etwas anders. Und trotzdem bleibt der Grundsatz von Gott: Vertrau mir. Stell mich doch auf die Probe. Probier es mal aus. Schau mal, was passiert, wenn du mir mal an erster Stelle tust. Wenn du vielleicht am Morgen zuerst mal mit mir redest, wenn du mir sagst, wie es mir geht, wie es dir geht, was du brauchst, mit mir redest und dankst. Und dann ist alles andere kommt nachher. Schau mal, was passiert. Stell mich auf die Probe. Nur, ob ich dich segne. Der zweite Bereich, den Nehemia beobachtet hat, war der Zehnte abgeben. Etwas, das wir heute nicht mehr so kennen. Es ist aber schnell erklärt. Die Leviten, die eben im Tempel dienten, hatten ja keine Zeit, auf die Felder zu arbeiten und darum kein Geld verdienen. Und darum hat Gott gesagt, dann sollen alle anderen den zehnten Teil ihrer Ernte zu den Leviten in den Tempel bringen. Und so werden die Männer dort versorgt. Und Gott hat gesagt, so gebt ihr quasi 10% von eurem Einkommen an meine Sache, weil die Männer arbeiten direkt für mich. Aber der Nehemia, als er zurückkam, was hat er gesehen? Die Leviten waren auf den Feldern am Arbeiten. Am Tempo war niemand mehr herum. Und so hat er den Zehnten wieder eingeführt. Bei all dem ist es schlussendlich darum gegangen, kann und wird Gott mir versorgen oder nicht? Vertraue ich Gott oder nicht? Und sie haben nicht vertraut. Sie haben wohl sein Volk wollen sein. Sie haben wohl hier und da Gottes Dienst gehalten, aber mit dem Herzen waren sie nur halb dabei gewesen. Und wie muss das Gott auch traurig gemacht haben? Und er hat nicht dazu geschwiegen. Er hat den Prophet Maleachi geschickt. Wir haben gerade vorhin gehört, was der Moritz uns vorgelesen hat. Und er hat Antwort gegeben, seinem Volk. Und er hat gesagt, Leute, ich sehe, ich höre, wie ihr lebt. Ihr sagt, hey, was bringt es schon, wenn ich so lebe, wie es Gott will? Und heute hören wir viele Leute, die so denken. Was bringt es schon? Gott sieht es sowieso nicht. Es macht keinen Unterschied. Und das haben sie dann noch gesehen. Andere Völker machen das auch nicht. Und es geht ihnen gut. Wieso sollten wir auf Gott vertrauen? Wir können selber für uns sorgen. Aber das Wort von Gott, das bleibt. Und er hat dann gesagt, wie ihr so heute seht, ich sehe es. Die betrügen nicht nur mich, sondern euch selber umsagen. Findet es doch raus, ob ich mein Wort halte oder nicht. Und so hat er gesagt in Maleachi 3,10, denn ich verspreche euch. Und das wollte ich jedem hier heute Abend zusprechen, der sagt, mal, ich will Gott vertrauen. Gott sagt auch heute Abend zu dir, denn ich verspreche dir, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und dich überreich mit meinem Segen beschenke. Maleachi 3,10. Gott ist immer noch der gleiche. Sollen wir den Sabbat, die Sonde, noch halten? Ja. Es ist ein Zeichen von uns gegenüber Gott, dass wir ihn ernst nehmen. Wie wir ihn halten, ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz gleich wie dann. Ich glaube auch nicht, dass es ein bestimmter Tag muss sein. Heute ist Sonntag, ich stehe auf der Kanzel, ich arbeite auch. So als Beispiel. Und bei anderen ist es genau gleich. Übrigens haben sie dann ja auch nicht den Sonntag als Sabbat gehabt, sondern den Samstag. Ich glaube, du findest selber raus, wie du das mit Gott möchtest regeln. Und wie ist es mit dem Zehnten abgeben? Ja, auch das gilt heute noch. Heute gibt es kein Tempo mehr, wo wir unseren Zehnten herbringen können. Aber ein Haufen andere Möglichkeiten, wie wir 10% von unserem Einkommen Gott übergeben können. An Leute, die in Not sind, wo wir sagen können, Herr, mach da etwas draus. Und so will ich dir Danke sagen. Ja, lohnt sich's. Oh ja, John, mein Mann, eine der Lieblingsgeschichten zu diesem Thema. Es gibt eine Firma in den USA, die haben am Anfang 10% von ihrem Einkommen oder von ihrem Gewinn im Namen von Gott gespendet. Und Gott hat sie so gesegnet, dass sie gefunden haben, ja, dann können wir ja 20% spenden. Und so ist das immer weitergegangen. Gott hat sie noch mehr gesegnet. Sie haben 30%, 40%. Heute sind sie auf 50% von ihrem ganzen Gewinn, den sie gerade wieder weggeben, den sie gerade wieder spenden. Und es geht niemandem ringsherum von all diesen Firmen so gut wie ihnen. Es funktioniert, aber es braucht Vertrauen und wir müssen es wagen. Aber es ist ja so, und das als Ermutigung am Schluss. Alle die sagen, ich will es probieren, auf das Neue immer wieder, auch wenn ich wieder reingehe, der Herr sagt, dein Name steht in meinem Buch. Und dort wird er bleiben. Und am Ende, wenn alle Taten von allen Menschen werden vorkommen, wird dein Name da stehen. Und du wirst zu mir gehören. Und du wirst sein, wie eines von diesen jungen Kälbern, wenn sie sich freuen, wenn sie rauskommen und auf den Feldern rumrumpen. So eine Freude wirst du dann haben. Ja, es wird sich lohnen. Nicht nur heute, sondern auch dann. Und so schließt Nehemia sein Tagebuch von all seinen Aufzeichnungen und schreibt am Schluss das Gebet her: Herr, denk daran, all das, was ich für dich hatte, deine Gnade ist grenzenlos. Und daraus können wir nehmen, der Nehemia war ein Mann bei allem, was er erlebt hat, was er gesehen hat, was er selber hat, da hat er sich immer vor Gott gesehen. Wie Gott immer würde zuschauen, und so ist es. Das können wir mitnehmen als ein Beispiel. Auch wenn wir immer wieder in die alten Muster zurückkehren, wenn Gott mir immer zuschaut, lebe ich vielleicht ein bisschen anders. Am Schluss seht ihr ein paar Fragen eingeblendet, die ihr einfach mitnehmen könnt, um ein bisschen weiterdenken. Und die, die sie dann noch schriftlich mitnehmen wollen, könnt ihr sie dann auch beim Ausgang noch mitnehmen. Amen. Wir hören, lohnen sehen.